An der Staatsoper unter den Linden in Berlin hielt über 3 Jahrzehnte Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor das Heft fest in der Hand. Er erneuerte und formte nach der Wende ein neues Sängerensemble und das Orchester des Hauses, die Staatskapelle Berlin. Und er erneuerte vor allem das Renommee, das sie als Wagner-Orchester einst besessen hatte. Richard Wagners Opern an der Berliner Staatsoper, das war nach 1992 ohne die Leitung von Barenboim quasi völlig undenkbar. Nun ist Barenboim ja länger erkrankt und die mittlerweile 3. von ihm geplante Produktion von Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen muss ohne ihn über die Bühne gehen. Aber der Dirigent Christian Thielemann hat dafür in der letzten Woche die Neuinszenierung des russischen Regisseurs Dmitri Tscherniakow musikalisch geleitet. Gestern Abend endete der Premierenzyklus mit der Götterdämmerung und mein Kollege Matthias Nöther, der hat alle 4 Teile für uns gesehen und angehört, hat also den Ring einmal von Anfang bis Ende für uns umkreist. Herr Nöther, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Gehen wir erstmal zur veränderten Besetzung des Abends. Handelt es sich bei Christian Thielemann da um einen bloßen Einspringer, sag ich mal so salopp, also Plan B?
Nein, also Plan B ja, aber einen bloßen Einspringer nein. Also es ist ja bekannt, dass der Stellenwert von Thielemann als Wagner-Dirigent immens ist. Also Sie wissen, er ist immer noch Chef der Sächsischen Staatskapelle und eben auch in Bayreuth lange Jahre als Musikdirektor gewesen und hat in der Hinsicht auch eine irre Erfahrung als Wagner-Dirigent. Überdenkt auch immer seine musikalischen Konzepte immer wieder. Also es geht der Staatsoper und vermutlich auch der Kulturverwaltung in Berlin darum, wenn schon Daniel Barenboim, dessen Vermächtnis dieser Ring ja werden sollte, diesen Ring nicht dirigieren kann, dann braucht man einen gleichwertigen Ersatz an dieser Stelle. Also die Sache wird natürlich etwas pikant dadurch, dass Thielemann früher Generalmusikdirektor der Deutschen Oper in Berlin war und da auch in einem direkten Konkurrenzverhältnis zu Barenboim stand, das auch genüsslich ausbuchstabiert wurde. Aber also es wird jetzt tatsächlich auch spekuliert, nicht offiziell, aber spekuliert, dass Thielemann Barenboims Nachfolger wird, aber so weit sind wir noch nicht.
Nee, das stimmt ja, obwohl er wahrscheinlich seinen Segen hätte. Ich habe letztens auch mal im Gespräch gehört, da hat der Thielemann gesagt, Barenboim wollte ihn öfters schon mal ranholen und er hatte einfach nie Zeit gehabt. Aber jetzt hat er sich natürlich die Zeit genommen, wird man ja auch nicht alle Tage gefragt. Gibt es denn maßgebliche und gut hörbare Unterschiede darin, wie Thielemann im Vergleich zu Barenboim an diesen Ring herangeht?
Also die gibt es auf jeden Fall. Man kann ganz oberflächlich schon mal sagen, das Orchester spielt leiser. Ja, also Barenboim wollte immer, ob das jetzt Tristan oder der Ring war oder Parsival, immer den vollen symphonischen Orchesterklang. Darunter haben die Sänger nicht selten, auch sehr gute Sänger, also oftmals gelitten. Die Sänger würden es wahrscheinlich selber sagen, also Sänger halten sehr hohe Stücke von Barenboim. Aber Thielemann ist da meiner Meinung nach sehr viel differenzierter, geht sehr viel mehr auf textliche Ereignisse, also kann da auch die so das Vor und Zurück des Tempos, da ist er bereit, das viel, viel mehr dem Text anzupassen. Das hätte Wagner vermutlich, als er den Ring komponierte, auch sehr gut gefallen. Also diese Orientierung am Text. Und also das ist einfach ein Wagner-Dirigat aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung mit diesen Riesenpartituren und wirklich auch mit Schattierungen und Deutungen, die man so selten hört.
Blättern wir mal in unseren Betrachtungen auf die nächste Seite und kommen zum Regisseur dieser Inszenierung, Dmitri Tscherniakow. Der gilt ja mittlerweile als renommierter Wagner-Regisseur. An der Staatsoper waren schon mehrere seiner Deutungen von Wagners Opern zu sehen. Sticht die neue Ring-Inszenierung da irgendwie auch hervor unter den vielen anderen, die man ja jetzt auch gerade im deutschsprachigen Raum erleben kann? Da gibt's ja einige.
Ja. Das ist richtig. Also wir haben in letzter Zeit hierzulande viele Ansätze auch vom Ring des Nibelungen gesehen, die eigentlich eine ganz neue Geschichte erzählen wollen. Und da galt leider häufig, da kann man sich auch an Bayreuth mit dieser Mafia-Story erinnern, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, und also die Frage, ob sich Tscherniakows Ansatz da abhebt, das hätte ich vermutlich nach dem Rheingold noch ganz anders beantwortet, also wenn Sie mich da gefragt hätten. Aber jetzt, also da muss man sagen, das Rheingold hat auch relativ gut funktioniert. Das ist, Tscherniakow ist da relativ steil eingestiegen. Er zeigt die Welt und die Götterburg Walhall als ein riesiges Forschungszentrum mit Namen Esche, also angelehnt an Weltesche. Und in diesen Räumen spielen dann eben auch die vier Opern. Und das fängt eben damit an, also sehr steil von der These her, dass Alberich ein ganz normaler Arbeitnehmer ist, der sich für so ein Stresslabor als Proband zur Verfügung stellt und da eben an alle möglichen Apparate angeschlossen wird und seine Gedanken sollen dann eben ausgewertet werden und mit den Gedanken von anderen Vorprobanden irgendwie gepatcht werden. Also das ist so das, was man so ahnen und sehen kann. Und Alberich klaut dann eben den Laborassistentinnen, eben den Reihentöchtern diesen Datensatz. Und das ist dann eben die Formel für die Weltherrschaft. Also er hat jetzt die Gedanken aller. Also das sind ja wirklich auch relevante Sachen. Also die Daten, die Gedanken, die sozusagen man in der freien Wirtschaft von uns allen sammelt und nicht nur in der freien Wirtschaft. Also das ist tatsächlich was zurzeit wirklich total relevant Thema ist. Also Tscherniakow will auf die Freiheit hinaus. Also das ist sozusagen für ihn die Pointe. Also natürlich der freie Held Siegfried, das ist ja bei Wagner auch angelegt. Der ist nun leider, also bei Tscherniakow wird noch etwas mehr überwacht als bei Wagner. Also da muss man sagen, der Wanderer, also Wotan, als er eigentlich schon aufgegeben hat, hat den Siegfried auch in der Siegfried-Oper noch fest im Griff, also den vermeintlich freien Helden und beobachtet ihn eben immer aus dem Labor und am Ende ist es dann tatsächlich Brünnhilde mit der großartigen Anja Campe, die dann eben am Ende der Götterdämmerung das Ganze auflöst und dieses allumfassende Forschungszentrum verlässt und das eben dann sich auch auflöst. Das ist also eine sehr gut ausgedachte Pointe. Was nicht so gut ist, ist, dass Tscherniakow sich auf die Details bei Wagner eigentlich überhaupt nicht einlässt. Also dass also sozusagen Symbole, die für Wagner wirklich Schlüssel sind. Da muss man auch nicht besonders konservativ als Zuschauer jetzt sein. Also Schwert, Speer und Ring und Gold. Gut, das Gold sind die Daten, das darf unsichtbar sein. Mhm. Aber ne, Schwert und Speer sind nicht zu sehen. Und immer dann, wenn sie dann doch unbedingt gebraucht werden, und das wären sie ja nun mal einfach, dann holt er sie vor. Und das, oder sperrt, tut sie dann eben auch wieder in den Schrank zurück. Und das ist eben so ein bisschen, ja, also teilweise ein bisschen peinlich.
Ja, so eine moderne Inszenierung, die so ein bisschen mit Auslassung arbeitet, in der das Gold dann zu Bits und Bytes mutiert. Sie haben am Anfang gesagt, der Ring wird bei Tscherniakow als Stresslabor da auch ein bisschen inszeniert. War es das dann am Ende auch für die Sängerin und Sänger? Also so eine Art Stresslabor, konnten die was anfangen mit dem Ansatz?
Ja, also wahrscheinlich auch deswegen, weil Tscherniakow ihnen relativ viele Freiheiten lässt und das sind ja alles unglaublich erfahrene und renommierte Wagner-Sänger, die das schon oft gesungen haben. Die gehen mit seinem Konzept mit, würde ich sagen, und sind also und bei einigen, die wirklich auch spielfreudig sind, wie Michael Voller als Wotan oder auch Johannes Martin Krenzler als Alberich, auch Anja Campe als Brünnhilde, das sind wirklich Sänger, die auch im Detail sehr gerne spielen und da auch sehr viel zusammen machen. Man hat das Gefühl, dass Tscherniakow sozusagen nur im groben Konzept und vielleicht so von der Haltung, mit der die Figuren in die Szenen gehen, da was gemacht hat, aber vielleicht nicht so im absoluten Detail, weil das merkt man, dann gibt's doch bei einigen, wenn ihnen dann mal nicht selber was einfällt, ist es dann vielleicht doch nicht, also das ist jetzt nicht wie Felsenstein oder Harry Kupfer, wo immer irgendwas los ist und die Leute immer total miteinander interagieren. Aber es ist auf jeden Fall selten langweilig und auch die breiten Tempi, die Tiedemann da anschlägt, teilweise, nicht immer, aber teilweise, die werden gerade von Anja Campe als Brünnhilde in der Götterdämmerung großartig mitgetragen.
Also Regiearbeit an der langen Leine, höre ich so ein bisschen raus, die viel vom Ensemble profitiert. Hier sagte Matthias Nöther, der für uns alle vier Teile des neuen Ringzyklus geschaut hat, an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Vielen Dank, Matthias Nöther, dafür.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, und der zweite Zyklus des Rings an der Staatsoper Berlin Unter den Linden beginnt nächste Woche, Samstag, 15. Oktober also. Und in der ARD-Audiothek sind Mitschnitte der Premieren nachhörbar. Und alle guten Dinge sind drei. Im Oktober, Ende Oktober am 29. überträgt Arte zum Auftakt des dritten Zyklus das Rheingold. Und alle guten Dinge sind vier offensichtlich. Im November wird Arte Opera den ganzen Ring online stellen. Also so viel Ring, mehr geht ja fast gar nicht mehr.